ARD Sounds.
Eine junge Frau steht vor dem Spiegel, trägt etwas Lippenstift auf, ein bisschen Wimperntusche. Als sie aufbricht, geht gerade die Sonne unter. Lass es nicht zu spät werden, rufen die Eltern ihr hinterher. Doch mit ihren Gedanken ist die 18-Jährige längst bei der Geburtstagsparty, zu der sie jetzt fahren will. In der Nacht warten die Eltern auf die Rückkehr ihrer Tochter. Doch sie kommt nicht. Sie kommt nie wieder.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meiner Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Genau, der Mann, der viele Fälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat. Gemeinsam schauen wir auf wahre Verbrechen, auf wahre Kriminalfälle aus der Region Berlin und Brandenburg. Und mehr davon finden Sie in der ARD Sounds App.
In der Folge heute geht es um den Tod einer jungen Frau aus Berlin. Sie heißt bei uns im Podcast Lisa. Wir haben den Namen geändert. Es ist ein Fall, der uns damals alle sehr berührt hat und das bis heute tut. Lisa wollte gerade aufbrechen in ein neues Leben, hatte große Pläne für die Zukunft. Doch dann wurde sie Opfer eines Sexualtäters. Das vielleicht als Warnung vorab.
Es geht um eine Nacht, die alles verändert, die alles zerstört. Eine Nacht im Mai, im Frühjahr 2015. Was damals genau passiert ist, das erfahren wir heute gewissermaßen aus erster Hand, und zwar von Reinhard Albers. Er war damals der zuständige Staatsanwalt für den Fall.
Der Täter muss gedacht haben, dass er relativ leicht sein Ziel, nämlich ihre Vergewaltigung, erreichen würde. Aber sie hat sich mit allen Kräften gewehrt.
Auch unser zweiter Gesprächspartner heute war ganz dicht dran an den Ermittlungen. Jan Merkel, ein erfahrener Mordermittler, den wir hier im Podcast schon einmal gehört haben, in der Folge Berufswunsch Killer, über einen jungen Mann, der in Berlin zwei ältere Frauen umgebracht hat, um zu üben, wie man tötet.
Damals, 2015, gehörte Jan Merkel zum Team der ersten Mordkommission in Berlin, die den Fall, den Tod von Lisa, aufklären konnte. Allerdings war es am Anfang recht kompliziert.
Ein, zwei Tage nach der Tat, nach unseren Ermittlungen, haben wir überhaupt gar keine Anhaltspunkte gehabt, weder im schulischen Bereich, im Bekanntenkreis, in der Familie, im Freundeskreis. Es gab überhaupt keine Anhaltspunkte in Richtung eines Täters.
Zurück zum Anfang der Geschichte. Wir sind im Osten Berlins in Kaulsdorf, einer recht ruhigen und grünen Wohngegend. Es ist der Abend des 15. Mai 2015, ein Freitag, und Lisa will zur Geburtstagsparty einer Mitschülerin.
Gegen 18 Uhr verlässt Lisa das Haus. Sie hat eine schwarze Lederjacke an, einen kurzen Rock, trägt schwarze Netzstrumpfhosen. Wir erwähnen das an dieser Stelle, weil es für diesen Fall noch wichtig werden wird. Und Lisa verspricht ihren Eltern, nicht allzu spät zu kommen.
Lisa ist 18, also volljährig, und hat gerade erfolgreich ihr Abitur bestanden und ist voller Vorfreude auf die Party. Staatsanwalt Reinhard Albers erzählt uns, welchen Eindruck er später von Lisa gewonnen hat.
Lisa war eine unauffällige junge Frau, die auf der anderen Seite aber auch sehr engagiert gewesen ist in der jungen Gemeinde, in der Kirche, und die allseits beliebt gewesen ist und zielstrebig gewesen ist, sehr gute Leistungen in der Schule erbracht hat und auch schon im Gegensatz zu vielen anderen jungen Menschen relativ klare Vorstellungen hatte, was sie später einmal werden wollte.
Ja, für Lisa ist klar, sie will Medizin studieren, Ärztin werden, am besten Rechtsmedizinerin. Doch diese Pläne sind am Abend des 15. Mai noch in weiter Ferne. Erstmal steht die Party von Lisas Freundin an. Das Motto lautet: Letzter Kindergeburtstag.
Ja, also so eine Art Abschied und Aufbruch gleichermaßen. Endgültiger Abschied von der Kindheit, aber auch Aufbruch ins Erwachsenenleben, ins Neue. Alle wollen Spaß haben an dem Abend, quatschen, tanzen. Die Party findet im Haus der Generation statt. Es ist eine Begegnungsstätte in Berlin-Lichtenberg. Ein paar Eltern sind sogar da und sollen aufpassen, dass es doch nicht zu wild wird.
Ja, die Stimmung ist gut. Viele aus dem Freundeskreis sind gekommen, auch viele aus der Schule. Man will nochmal gemeinsam aufs Abitur anstoßen, über die Zukunft reden. Und ein paar gehen nach dem Sommer direkt zur Uni, das ist schon klar. Andere planen eine weite Reise. Das heißt, viele werden sich lange nicht sehen.
Lisa hätte den Abschied an diesem Partyabend gern noch etwas hinausgezögert, aber sie hatte ja ihren Eltern versprochen, dass es nicht zu spät wird bei ihr. Die ersten Gäste gehen eine halbe Stunde nach Mitternacht. Kurz darauf macht auch sie sich auf den Weg.
Mordermittler Jan Merkel hat den Heimweg von Lisa damals genau rekonstruiert. Man weiß also ziemlich exakt, wo sie wann unterwegs war.
Sie ist kurz vor 1 Uhr nachts zu Fuß von der Party losgegangen und wollte zum Nachtbus bzw. zur Tram, hat dann auch die Tram erreicht und ist mit der Tram dann zum U-Bahnhof Frankfurter Allee gefahren. Das ist schon noch ziemlich belebt am Wochenende, da sind noch viele Menschen unterwegs. Von U-Bahnhof Frankfurter Allee ist sie dann mit der U5 bis zum U-Bahnhof Wuhletal gefahren. Auch da sind noch ziemlich viele Menschen unterwegs. Vom U-Bahnhof Wuhletal hat sie dann aber noch 10, 15 Minuten Fußweg gehabt und dieser Weg ist dann doch schon sehr verlassen und dunkel.
Das heißt, Lisa braucht für den Weg von der Party nach Hause insgesamt etwa 45 Minuten. Und wir haben ja gehört, auf fast allen Abschnitten dieser Strecke ist sie unter Leuten, also nicht allein. Nur auf dem letzten Stück der Strecke ist das anders.
Und das ist der Verbindungsweg zwischen dem U-Bahnhof Wuhletal und dem Ortsteil Karlsdorf, wo Lisa mit ihrer Familie wohnt. Der Weg ist nicht allzu lang, aber er ist abgelegen und nur wenig beleuchtet. Er liegt zwischen einem Friedhof und einer Art Landschaftspark, eine Gegend, in der sich nachts auch gern Wildschweine herumtreiben.
Es ist inzwischen gegen 1.40 Uhr und Lisa hat eigentlich nur noch wenige Minuten bis nach Hause. Doch dann muss sie plötzlich Schritte gehört haben, hinter sich. Schritte, die immer schneller werden.
Kurz darauf läuft ein Mann genau diesen Weg in entgegengesetzte Richtung. Er möchte seine Freundin vom Bahnhof Wuhletal abholen, damit sie diese Strecke nachts nicht allein gehen muss. Plötzlich hört er Geraschel und merkwürdige Laute, dumpfe Laute aus einem Gebüsch, nur ein paar Meter neben dem Weg. Er denkt, da sind wieder Wildschweine. Ihm ist das unheimlich, deshalb läuft er schnell weiter.
Leider, muss man sagen. Ganz tragische Situation. Man kann diesem Mann aber auch gar keinen Vorwurf machen. Er kann ja nicht ahnen, was da ein paar Meter entfernt von ihm in der Dunkelheit wirklich gerade passiert. Aber er ist in der Tat ein Zeuge, und zwar ein Ohrenzeuge eines Todeskampfes geworden. Lisa ist da offenbar noch am Leben.
Ja, was wäre wenn? Diese Frage stellt sich natürlich sofort. Wir können sie hier nicht beantworten. Fakt ist, der Mann geht weiter. Und erst 4 Stunden später am Morgen, so gegen 5:30, kommt eine Frau an dieser Stelle vorbei. Es ist schon hell und sie entdeckt neben dem Weg im Gebüsch den leblosen Körper einer jungen Frau.
Es ist Lisa. Noch immer trägt sie ihr Party-Outfit vom Abend, also die Lederjacke, den Rock, die Netzstrumpfhose. Doch die Strumpfhose sieht aus wie zerrissen und der Rock ist nach oben geschoben worden. Sofort greift die Frau zum Handy und wählt die 110.
Ein Streifenwagen ist schnell vor Ort, gefolgt vom Kriminaldauerdienst der zuständigen Polizeidirektion. Und allen ist sofort klar, Lisa ist tot und offensichtlich wurde sie Opfer eines Verbrechens. Jetzt wird auch die Mordkommission alarmiert und damit Jan Merkel.
Wir haben Bereitschaft gehabt und ich kann mich noch erinnern, dass ich morgens um 7 Uhr, ungefähr um 7 Uhr zu Hause angerufen wurde. Natürlich dann schnell fertig gemacht, ins Büro gefahren, kurze Besprechung und dann raus zum Tatort. Das war tatsächlich ziemlich unwirklich, weil es war grün, es waren Bäume, es waren Wiesen, es war ein Gebüsch, also nichts von Großstadt. Und ja, das hat irgendwie ganz seltsam gewirkt erstmal. Es war alles friedlich und leise und still. Und dann natürlich waren da auch schon Polizeiautos und Kolleginnen und Kollegen, die eine Absperrung gemacht haben.
Tja, und zwischen diesen Büschen am Weg liegt Lisa. Spuren am Körper deuten darauf hin, dass es einen Kampf gegeben haben muss. Sie muss sich also gewehrt haben.
Nachdem die Spurensicherung vor Ort ihre Arbeit gemacht hat, wird Lisas Leiche in die Rechtsmedizin gebracht. Was ist da passiert auf dem Weg nach Hause? Was erzählen die Verletzungen von Lisa über den Ablauf der Tat? Dazu Staatsanwalt Reinhard Albers.
Aufgrund der gerichtsmedizinischen Untersuchungsergebnisse und der kriminaltechnischen Erhebungen muss davon ausgegangen werden, dass der Täter sich von hinten an Lisa herangeschlichen hat, dass er sie in den Unterarmwürgegriff genommen hat, also in den sogenannten Schwitzkasten. Und als er sie so gepackt hat, er selber sagt auch, dass er sie sich von hinten gepackt habe, stürzen dann beide eine kleine Böschung hinunter und bleiben dann etwa 2 Meter vom Verbindungsweg auf der Wiese liegen, die mit kleinen Bäumen und Büschen bestanden ist. Lisa muss erbitterte Gegenwehr geleistet haben, entgegen der Erwartung des Täters. Das ergibt sich aus den gerichtsmedizinischen Untersuchungsbefunden, aus den schwerwiegenden Halsverletzungen, aus den Abbrüchen im Bereich des Kehlkopfes an den kleinen Knochen und Knorpeln, die sich da befinden.
Daraus folgt, die Todesursache ist Sauerstoffmangel durch Erwürgen. Zusätzlich offenbart die Untersuchung in der Rechtsmedizin auch noch weitere Details, nämlich etwa, dass es zu keiner vollständigen Vergewaltigung gekommen war. Dennoch sind die Netzstrumpfhose und der Slip der jungen Frau aufgeschnitten worden, also nicht zerrissen, wie es ja noch beim Fund der Leiche von Lisa ausgesehen hatte.
Ja, und diese Schnitte erfolgten bei der Strumpfhose im Bereich des Schritts und beim Slip an der Seite. Also deutliche Spuren eines zumindest versuchten Sexualverbrechens. Andererseits finden die Mediziner keine Verletzungen im Intimbereich, keine Anzeichen von Penetration und auch Sperma ist nicht zu finden.
Natürlich sind inzwischen auch Lisas Eltern längst informiert und befragt worden. Für sie ist aus ihrer nächtlichen Sorge um ihre Tochter eine schreckliche Gewissheit geworden, nämlich dass Lisa umgebracht worden ist, nur wenige 100 Meter entfernt von ihrem Zuhause, also von dem Ort, an dem sie eigentlich sicher ist und wo sie gewartet hatten.
Was für ein Albtraum. Die Polizei befragt jetzt auch den engsten Umkreis der Familie, Freunde, Nachbarn. Und alle hatten offenbar ein gutes Verhältnis zu Lisa. Keine Feinde, keine Schulden, kein verstecktes Doppelleben. Es gibt in dieser Phase einfach nichts, was die Ermittler weiterbringt. Nichts, was diesen Mord erklären könnte.
Ja, und alle, die jetzt von dieser Tat erfahren, sind fassungslos. Der Fundort von Lisas Leiche wird zum Gedenkort in dieser Zeit. Kerzen werden angezündet und Lisas Schwester hinterlässt einen Brief.
Wieso? Du warst die beste Schwester der Welt. Ich wünschte, ich könnte dich noch einmal in den Arm nehmen und dir sagen, wie lieb ich dich hab. Zeilen, die berühren. Immer wieder legen Angehörige, bekannte Freunde und auch mitfühlende Fremde Blumen nieder. Stilles Gedenken an die 18-jährige, die hier so jung sterben musste.
Das war ein Bericht aus unserem Vorabendmagazin ZIP im RBB. Es gibt viel Anteilnahme damals, auch viele Tränen und alle wollen natürlich wissen, wer ist der Täter? Was ist passiert? Auf den Ermittlern der ersten Mordkommission lastet ein gewaltiger Druck. Sie müssen diesen Unbekannten so schnell wie möglich finden.
Ja, und auch deshalb, weil ja niemand garantieren kann, dass es bei diesem einen Mord bleibt, weil niemand ausschließen kann, ob sich der Täter nicht noch ein weiteres Opfer suchen würde. Das ist die Angst vieler Menschen, die in der Nähe des Tatorts zumindest wohnen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein Serientäter ist. Deshalb mache ich mir auch Sorgen. Dass er die vielleicht gar nicht kannte und sich wahllos hier junge Frauen aussucht, weil man sich hier gut verstecken kann.
Auch die Polizei geht inzwischen davon aus, dass der Täter wahrscheinlich ein sogenannter fremder Täter ist. Also einer, der keinen Bezug zu Lisa hat. Er ist ihr wahrscheinlich schon einige Zeit gefolgt, bevor er sie überfallen hat.
Leider gibt es keine Zeugen, die das beobachtet haben. Aber Lisa ist ja mit der Straßenbahn und mit der U-Bahn nach Hause gefahren. Und in den Zügen und auf den Bahnhöfen gibt es ja Überwachungskameras.
Noch immer gibt es große Diskussionen darüber, wie sinnvoll Videokameras im öffentlichen Raum und in Verkehrsmitteln sind. Stichwort Sicherheit kontra Datenschutz. Unser Fall heute wäre ohne Aufnahmen aus solchen Kameras nie geklärt worden. Da sind sich Polizei und Staatsanwaltschaft einig. Das heißt, Lisas Mörder wäre nie gefunden worden.
Zum Glück gibt es hier diese Aufnahmen. Aus der Straßenbahn, aus der U-Bahn und vom U-Bahnhof Wuhletal. Nur etwa 150 Meter entfernt vom Bahnhof ist die Leiche von Lisa gefunden worden. Was das jetzt für die Ermittlung bedeutet, erklärt Jan Merkel.
Da der Tatort ja auf einem Verbindungsweg von einem U-Bahnhof weggehend war, hatte der Dauerdienst schon für uns die möglicherweise zeitkritischen Videoaufnahmen gesichert oder sichern lassen bei der BVG, weil zu vermuten war, dass das Opfer von dort gekommen ist oder dorthin wollte. Das wissen wir ja nicht. Und insofern war es uns ganz wichtig, diese Aufnahmen zu sehen, um eben festzustellen, ist sie allein rausgegangen, ist sie mit Begleitung rausgegangen, ist hier jemand hinterhergegangen. Und das war sehr wichtig und das haben wir dann auch relativ schnell gekriegt und ausgewertet. Und da konnten wir sehen, dass nur sehr wenige Leute dort aus der U-Bahn ausgestiegen sind, aber Lisa eben auch. Und dass ein Mann nachher ausgestiegen ist um dieselbe Richtung, wie sie den U-Bahnhof verlassen hat, also die Treppe zur Treppe runtergegangen ist.
Die Videos vom Bahnhof und aus den Wagen der BVG bestätigen also nicht nur, welchen Heimweg Lisa gewählt hat.
Nein, sie zeigen auch, dass Lisa allein unterwegs war in dieser Nacht. Auf jeden Fall hatte sie keine Freundin dabei und auch keinen Bekannten. Sie saß allein in der Bahn, niemand sprach sie an. Sie hatte keinen Kontakt zu irgendeiner fremden Person.
Allerdings, es gab da einen Mann, der offensichtlich im gleichen U-Bahn-Waggon gesessen hatte. Und sogar an derselben Station wie Lisa ausstieg. Danach ging er auch in die gleiche Richtung wie die junge Frau, also zum Verbindungsweg durch die Grünanlage und das nur wenige Sekunden nach ihr.
Und das ist jetzt natürlich eine interessante Beobachtung. Dieser Mann ist wichtig, das ist klar. Er muss einer der letzten gewesen sein, die Lisa noch lebend gesehen haben. Aber ist er auch der Täter?
Sagen wir, es gibt zwei Schienen. Zum einen könnte dieser Mann ja völlig normal auch diesen Weg genommen haben. Das ist ja völlig unbestritten. Dann wäre er für uns ein sehr, sehr wichtiger Zeuge, der uns vielleicht was über diesen Weg dann sagen kann. Dann aber auch, und das hat sich da tatsächlich ein bisschen verfestigt, als wir das sehr intensiv ausgewertet haben, diese Videos, als man sehen konnte, wie er sie beobachtet. Wie er beobachtet, wo sie sich hinsetzt in der U-Bahn, wann sie aufsteht und rausgeht. Da haben wir uns dann schon gedacht, also das sieht aber schon ganz schön komisch aus.
Offensichtlich hat Lisa von diesen auffällig interessierten Blicken des Mannes aber nichts bemerkt. Sie scheint völlig ahnungslos ausgestiegen zu sein am U-Bahnhof Wuhletal und ist dann, wie so häufig schon, diesen abgelegenen Verbindungsweg gegangen. Und genau auf diesem Weg hat der Unbekannte sie verfolgt. Das zeigt eine Videoaufnahme vom U-Bahnhof.
Klar, dass die Mordermittler jetzt diesen Mann dringend befragen wollen. Es gibt nur ein Problem. Niemand aus dem Umfeld von Lisa kennt ihn. Er war kein Gast auf der Geburtstagsparty und er stammt auch nicht aus dem Bekanntenkreis. Niemand weiß, wer er ist.
Das Einzige, was die Ermittler haben, ist sein Bild auf den Überwachungsaufnahmen. Deshalb entscheiden sich Polizei und Staatsanwaltschaft für einen eher ungewöhnlichen Schritt. Sie organisieren sehr schnell eine breit angelegte Öffentlichkeitsfahndung. Das heißt, nur wenige Tage nach der Tat.
Ja, und das ist wirklich ungewöhnlich, so eine Öffentlichkeitsfahndung nach möglicherweise tatverdächtigen Personen mit Fotos oder Videos gilt eher als letzte Möglichkeit der Ermittler. Bevor ein Richter hier zustimmt, müssen immer erst alle sonstigen Spuren ausgewertet sein. Aber hier gab es offenbar keine Alternative.
Genau, und so wird dann ein Ausschnitt aus diesen Überwachungsaufnahmen sofort im Fernsehen ausgestrahlt. Natürlich in den Formaten, die auch gleich tagesaktuell reagieren können. Das heißt also zum Beispiel in der RBB-Abendschau.
Das ist der Mann, den die Polizei sucht, aufgezeichnet von den Videokameras der BVG im U-Bahnhof Frankfurter Allee. Vergangenen Samstag gegen 1.20 Uhr in der Früh. Am U-Bahnhof Wuhletal zeichnet ihn die Kamera erneut auf.
Man merkt schon, in der Wortwahl klingt die Polizeimeldung ziemlich zurückhaltend. Denn offiziell geht es hier nur um die Suche nach einem Zeugen und nicht um die Fahndung nach einem Tatverdächtigen.
Na, man weiß ja nicht, ob es da vielleicht noch den großen unbekannten Dritten gibt. Umso überraschter sind die Ermittler darüber, wer sich am nächsten Tag bei ihnen meldet.
Am 16. Mai 2015 ist die Leiche von Lisa gefunden worden. Am 19. Mai, drei Tage später, werden die Fahndungsbilder veröffentlicht. Und am Tag darauf, am 20. Mai, betritt der Mann, der gesucht wird, ein Polizeigebäude in der Nöldener Straße in Lichtenberg, der damalige Abschnitt 64.
In dem Augenblick, als er sich da wiedererkannt hat, auf den Überwachungsaufnahmen, war er wohl der Überzeugung, er müsse jetzt offensiv an die Ermittlungsbehörden herantreten. Er würde ohnehin in relativ kurzer Zeit identifiziert werden. Also ging er zur Polizeiwache und hat gesagt, ich bin der Mann auf den Aufnahmen, aber mit dem Tod des Mädchens habe ich nichts zu tun.
Also der Mann, den wir hier Michael nennen, zeigt sich auf dem Revier als absolut hilfsbereiter Bürger. Er möchte die Polizei bei ihren Ermittlungen unterstützen. Der echte Täter, sagt er, müsse natürlich unbedingt gefasst werden.
Das klingt alles sehr ehrenvoll, doch wir wissen ja, die Ermittler sind zu diesem Zeitpunkt bereits einen Schritt weiter. Sie haben die suchenden Blicke des Mannes auf dem U-Bahn-Video gesehen. Sie haben gesehen, wie er sich immer wieder vergewissert hat, ob Lisa noch im Waggon ist. Und wie er sie schließlich verfolgt hat, ganz allein am Ausgang des U-Bahnhofs.
Als Michael für die Aussage in die Wache kommt, in der Nöllner Straße, sind rein zufällig auch die Ermittler der Mordkommission vor Ort. Sie sind gerade mit einer Zeugin in einem ganz anderen Fall beschäftigt, als sie erfahren, dass der Gesuchte aus der Öffentlichkeitsfahndung im Polizeirevier aufgetaucht ist.
Die Kollegen haben sich dann natürlich sofort mit ihm befasst und haben ihn dann auch sehr schnell als Beschuldigten festgenommen und mit einer Beschuldigtenvernehmung angefangen. Er hat vehement bestritten, dass er was mit dem Tod von Lisa zu tun hat. Er hat gesagt, er sei da ausgestiegen und ja, er habe sie dann unten vor dem U-Bahnhof gesehen, beziehungsweise er habe ihr geholfen, weil ihr die Handtasche runtergefallen sei. Aber er habe ihr die Handtasche aufgehoben und habe sich dann verabschiedet und sei einen anderen Weg gegangen. Und bei dieser Version ist er geblieben.
Tja, was stimmt nun? Ist der Mann tatsächlich einfach nur hilfsbereit gewesen und unschuldig? Oder verbirgt sich hinter der harmlos freundlichen Fassade ein Mörder? Wenn die zweite Variante stimmt, dann müsste es Spuren der Tat an ihm geben, denn Lisa hat sich ja mit großer Kraft gewehrt.
Und umgekehrt müsste es auch Spuren von ihm an Lisas Körper geben, also an Lisas Kleidung auch. Er hatte sie ja minutenlang gewürgt und auf ihr gelegen.
Genau. Und deshalb wird in der Rechtsmedizin Lisas Leiche noch einmal genau nach Spuren des Angreifers untersucht. Und gleichzeitig wird Michael, der nun Beschuldigter ist, ebenfalls rechtsmedizinisch untersucht. Und siehe da, die Experten werden fündig.
Bei ihm zeigten sich zahlreiche Verletzungen, Schürfwunden, Zeichen stumpfer Gewalt, die mit einem nur wenige Tage zurückliegenden Geschehen in Übereinstimmung gebracht werden konnten. Was zwanglos erklären konnte, dass er mit ihr zusammen die Überschwung hinuntergerollt ist und dass es zwischen den beiden einen Kampf gegeben hat.
Diese Spuren sind natürlich ein starkes Indiz. Doch um wirklich sicher zu sein, brauchen die Ermittler weitere Beweise. Deshalb schicken sie jetzt die Kleidung von Lisa ins Labor. In der Hoffnung, vielleicht lassen sich darauf ja Textilspuren vom Täter finden.
Ja, solche Textilspuren sind wirklich sehr spannend und aussagekräftig wie ein Fingerabdruck. Abhängig von der Art des Stoffes, der Anzahl der Waschvorgänge und der Umwelteinflüsse, also zum Beispiel der Sonneneinstrahlung, entwickelt jede Faser einen ganz eigenen typischen Charakter.
Die Kriminaltechniker suchen also jeden Zentimeter von Lisas Kleidungsstücken ab und die Arbeit lohnt sich, so viel schon mal vorweggenommen. Denn tatsächlich finden sie auf Lisas Oberbekleidung hellblaue Jeansfasern, die zu einem fremden Kleidungsstück gehören, also nicht zu Lisas. Ganz offensichtlich sind das Fasern der Hose, die Michael trug, als Lisa umgebracht wurde.
Und es gibt noch eine interessante Faserspur, und zwar vom Slip des Opfers. Der wurde ja nicht zerrissen, er wurde an der Seite aufgeschnitten. Das heißt, der Täter muss ein Messer benutzt haben. Und tatsächlich, bei der Hausdurchsuchung in Michaels Wohnung findet man ein Messer, das in Frage kommt.
Und zwar ein Teppichmesser mit herausschiebbarer Klinge. Viele sagen dazu ja Cuttermesser. Die kriminaltechnische Untersuchung ergibt, an der Klinge von Michaels Cuttermesser haften Fasern von Lisas Unterwäsche. Dieses Messer muss also bei der Tat, also beim Aufschneiden des Slips, benutzt worden sein.
Und das sind jetzt schon zwei sehr handfeste Sachbeweise, aber mehr ist natürlich immer besser und nichts geht über eine aussagekräftige, tatbezogene DNA-Spur. Es gibt nur ein Problem, da Michael noch nie straffällig war, gibt es keine Vergleichsspur von ihm in der Datenbank.
Er war aber bereit, auf freiwilliger Basis eine Speichelprobe abzugeben. Die haben wir dann, das war nachmittags gegen 14 Uhr, sofort zur Kriminaltechnik gebracht, zum Auswerten, um gegebenenfalls festzustellen, ob denn eine Übereinstimmung mit DNA-Spuren am Leichnam von Lisa, an der Bekleidung natürlich, aber auch am Hals und so festzustellen ist.
Das heißt, Michael ist weiter kooperativ, aber es wird einige Zeit dauern, bis alle DNA-Spuren ausgewertet sind. Diese Zeit wollen die Ermittler nutzen, um weitere offene Fragen zu klären.
Ja, zum Beispiel, was für ein Mensch sitzt Ihnen da gegenüber in der Vernehmung? Wie wurde er zu dem Mann, der jetzt dringend verdächtigt ist, eine 18 Jahre junge Frau hinterhältig und brutal umgebracht zu haben?
Was zuerst auffällt, der Mann ist zur Tatzeit 30, wohnt aber trotzdem noch zu Hause bei seinen Eltern. Das ist erstmal nicht verdächtig, aber erzählt eine ganze Menge über ihn.
Nein, es gibt keinen eigenen Job, keine eigene Wohnung und auch keine eigene Familie. So etwas hat Michael in seinem Leben nicht aufbauen können bisher. Stattdessen wohnt er mit seinen Eltern und zwei deutlich jüngeren Geschwistern in einer großen 6,5-Zimmer-Plattenbauwohnung im Berliner Stadtteil Lichtenberg.
Die gesamte Familie lebt seit vielen Jahren von staatlichen Sozialleistungen, bezieht ihr Geld also vom Amt. Richtig gearbeitet hat dort seit langem niemand mehr. Das heißt, auch Michael ist mit dem Gedanken groß geworden, dass sich normale Erwerbstätigkeit eigentlich nicht lohnt. Der Staat übernimmt das schon.
Seine Schulkarriere lief ausgesprochen schlecht. Förderschule für Kinder mit Lernbehinderung, Schwänzerei, dann ein mangelhaftes Abschlusszeugnis nach der 7. Klasse. Ein Fehlstart, zumindest was seinen Einstieg in ein mögliches Berufsleben angeht.
Daran hat sich auch später kaum etwas geändert. Keine Lehre, keine Berufstätigkeit. Stattdessen brach er jedes Praktikum, jedes Jobangebot nach wenigen Tagen ab. Oder er schwänzte einfach. Auch eine Weiterbildungsmaßnahme in einer Werkstatt für Behinderte brachte Michael nicht zu Ende. Er lebte nach dem Lustprinzip, so Staatsanwalt Reinhard Albers.
Er hat zu Hause vielleicht mal ein bisschen im Haushalt mitgeholfen, wurde dazu aber von der Mutter auch in ungleich geringerem Maße herangezogen, wie seine beiden noch im Haushalt lebenden Schwestern. Er hielt sich mehr oder weniger den ganzen Tag in seinem Zimmer auf und beschäftigte sich mit seinem Computer. Dabei in sehr großem Umfang mit Kriegsspielen, mit Strategiespielen, bei denen es darum ging, dass verschiedene Panzerarmeen gegeneinander gekämpft haben.
Auch beziehungstechnisch lief es nicht bei Michael. Eine Beziehung zu einer Kollegin in der Behindertenwerkstatt hielt nur kurze Zeit. Dann gab es mehrfach sexuelle Kontakte mit einer seiner jüngeren Schwestern. Die Eltern, aber auch Bekannte haben das offenbar gebilligt. Später hatte er noch einmal eine Beziehung mit einer Ex-Freundin seines Bruders.
Man blieb also in diesem Mikrokosmos Familie offenbar unter sich. Liegt hier eventuell ein Tatmotiv? Bevor die Polizei in diese Richtung weiter ermittelt, trifft das Ergebnis der Laboruntersuchung ein und das ist eindeutig.
Es wurden DNA-Spuren an der Leiche, am Hals der Leiche unter anderem gefunden und an den Fingernägeln. Und diese Spuren waren Mischspuren. Dann ist in dem Fall eine biostatistische Untersuchung erforderlich. Die führte zu dem Ergebnis, dass die DNA, das molekulargenetische Material des Angeklagten, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Milliarden zu 1 an dieser Mischspur beteiligt gewesen sind. Also es war einerseits die DNA des Opfers und die des Angeklagten. Und also so eine hohe Gewissheit für eine Verurteilung haben sie natürlich sonst nie in einem Schwurgerichtsprozess.
Genau, es ist eine erdrückende Beweislast eigentlich. Die Ermittler konfrontieren Michael mit diesen Laborergebnissen und jetzt, erst jetzt, räumt er ein, dass er Lisa tatsächlich erwürgt habe.
Allerdings ist das nur eine Art Teilgeständnis, denn er behauptet jetzt, das Ganze sei ein tragischer Unfall gewesen. Er habe Lisa eigentlich nur davor bewahren wollen, dass sie ins Gebüsch stürzt. Dabei seien beide gestrauchelt und dann hingefallen. Und dann, beim Aufstehen, habe er sich aus Versehen auf ihren Hals abgestützt und sie dabei ohne Absicht erwürgt.
Was für eine abenteuerliche Geschichte. Mordermittler Jan Merkel und seine Kollegen glauben keinen Moment daran, dass Michael ihnen hier die Wahrheit erzählt habe, dass er sie nur stützen wollte. Aber sie müssen natürlich damit umgehen.
Na, zum einen ist man natürlich ein bisschen enttäuscht, dass man jetzt auf diese Art und Weise mit einem Gespräch nicht die Wahrheit herausfindet. Das ist ja das, was wir eigentlich gerne wollen, die Wahrheit herausfinden. Andererseits sind wir alle lang genug im Geschäft, um zu wissen, wir können niemanden zwingen, die Wahrheit zu sagen. Und insofern war das zwar ein bisschen frustrierend, aber auch zu dem Zeitpunkt nicht so schlimm.
Ja, warum auch? Die Beweiskette ist so dicht. Die Videoaufnahmen, die Textilspuren, die DNA-Spuren. Da braucht es kein komplettes Geständnis, um die Tat zweifelsfrei nachweisen zu können. Auch wenn ein Geständnis natürlich immer die Krönung einer jeden Mordermittlung ist.
Da steht, die Nachricht hieß, der Täter von Karlsdorf ist gefasst. Die Menschen, die in der Nähe des Tatorts wohnen, die haben das mit Erleichterung aufgenommen. Stimmen dazu aus einem Beitrag beim Vorabendmagazin ZIP.
Ich bin so froh, dass er gefasst ist. Genau. Sie wurde dafür auch nicht mehr lebendig. Aber
solange der Mensch ja noch rumgelaufen wäre, hätte man schon noch Angst gehabt. Aber jetzt sind wir alle froh, ja.
Also man hat von geträumt, also ich auf jeden Fall, es war echt heftig am Anfang. Es war ein bisschen beruhigender, aber ich vermeide trotzdem halbwegs den Weg, gerade mit meiner Tochter, aber lässt sich ja nicht immer vermeiden. Aber ich glaube, letztendlich kann es überall passieren.
Aber ich denke mal, die Angst wird trotzdem immer da sein. Ich glaube nicht, dass man es einfach so wegwischen kann.
Eine wichtige Frage aber ist für die Ermittler nach wie vor unbeantwortet, die Frage nach dem Motiv. Warum ist der Täter Lisa an dieser Nacht gefolgt und warum hat er sie umgebracht?
Ja, und wie kam er überhaupt auf Lisa? Warum hat er gerade sie ausgewählt? Antworten darauf finden die Ermittler auf dem Computer von Michael.
Michael hatte sehr viel Freizeit, weil er nie Lust auf Arbeit hatte und sich sein Leben vom Staat finanzieren ließ. Er hatte keine feste Freundin und auch sonst kaum soziale Beziehungen. Deshalb verbrachte er viel Zeit im Internet, am Computer, und da hatte er sehr spezielle Vorlieben.
Er hat viel pornografisches Material gehabt, es war auch sehr viel gelöscht auf seinem PC, das konnten wir aber wieder herstellen. Wo Frauen wehrlos waren, dargestellt worden, wo Frauen Gewalt angetan wurde, wo Frauen erniedrigt wurden, gefoltert wurden, wo sie wirklich als reines Sexualobjekt für den tollen, maskulinen, starken Mann dargestellt wurden. Es war auch sehr auffällig, dass viele Szenen da waren, ob jetzt Videos oder Bildmaterial, die in der Öffentlichkeit gespielt haben. Das heißt, Szenen, wo Frauen in der Öffentlichkeit an Bus- oder Bahnhaltestellen angesprochen wurden oder auch der Sexualakt dort durchgeführt wurde, ob mit oder gegen ihren Willen. Und das, was für uns natürlich dann letztendlich ein wirklich entscheidender Punkt war, dass klar ersichtlich war, dass er eine Vorliebe, einen Fetisch für Strümpfe hatte, für Netzstrümpfe, Strümpfe. Und sein Frauenbild, sein offensichtlich ideales Frauenbild war eine nicht so große Frau mit dunklen Haaren, weibliche Figur, kurzer Rock, dunkler Rock, schwarze Strümpfe, schwarze kurze Jacke.
Und wenn Sie das hören, ahnen Sie es womöglich schon. Tragischerweise ist das ja genau die Kombination gewesen, die Lisa in der Nacht ihres Todes anhatte. Ist der Täter ihr also deshalb gefolgt? Wollte er seine sexuellen Fantasien, seinen Fetisch, ausgerechnet in dieser Nacht real werden lassen?
Die Ermittler konfrontieren Michael jetzt mit den pornografischen Medien auf seiner Festplatte. Es sind über 23.000 Bilder und Videos mit immer ähnlichen, sehr expliziten und häufig gewalttätigen Inhalten. Doch er will sich dazu nicht äußern und erklärt sogar, dass die Festplatte vertauscht wurde, dass sie gar nicht ihm gehöre.
Die Mordkommission hat jedoch keinen Zweifel daran, dass die Bilder und die Videos alle von ihm heruntergeladen worden sind, dass er also so seine besondere Neigung befriedigen wollte. Eine Neigung, die er jetzt offenbar auch in der wirklichen Welt ausleben wollte.
Wir haben im Verlaufe der Ermittlungen herausgefunden, auch durch Befragung seiner Angehörigen, dass er seit etwa 1 bis 2 Jahren vor der Tat damit begonnen hatte, regelmäßig spät abends oder in der Nacht auszugehen, nachdem er vorher eigentlich ein reiner Stubenhocker gewesen ist und sich nur für seinen Computer interessiert hat und ja, höchstens zu den Mahlzeiten oder zur Verrichtung von kleineren häuslichen Aufgaben sein Zimmer verlassen hat. Also seit 1, 2 Jahren war es so, dass der Beschuldigte sich abends fein gemacht hat, sich nett angezogen hat und dann die Wohnung verlassen hat mit unbekanntem Ziel, so als wenn er möglicherweise eine Frau hätte kennenlernen wollen.
So lief es offenbar dann auch am 15. Mai 2015 am Freitag, als Lisa zur Geburtstagsparty ihrer Freundin fuhr. Schon den ganzen Tag über spielte Michael am Computer World of Tanks, ein Kriegsspiel, ein Panzerkampfspiel. Und offenbar verlor er an diesem Tag eine bedeutende Schlacht und wurde dafür von seinem Clan, seinen Online-Mitspielern, kritisiert.
Ob er deswegen nun besonders schlechte Laune hatte und seinen Frust dann draußen abreagieren wollte, wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat er sich an diesem Abend vor dem Ausgehen nicht nur schick gemacht, sondern auch ein Messer, das Cuttermesser, eingesteckt.
Und dieser Umstand, das Einstecken des Messers, wird jetzt sehr wichtig. Und zwar für die Bewertung der Tat. Wir wissen, es ist das Tatmesser. Er hat damit die Strumpfhose und den Slip von Lisa aufgeschnitten. Hatte er das schon geplant? War er mit dem Vorsatz losgezogen, das Messer einzusetzen? Wollte er eine Frau in seine Gewalt bringen und vielleicht sogar töten?
Am 12. November 2015, ein halbes Jahr also nach dem Tod von Lisa, beginnt der Prozess am Berliner Landgericht. Verhandelt wird vor der 35. Großen Strafkammer und so berichteten damals die Kollegen der RBB Abendschau darüber.
Der Angeklagte, ein 31-jähriger Arbeitsloser, bei beruflichen Eingliederungsmaßnahmen immer wieder gescheitert. Ein Verlierer in einer eigenen Welt, geprägt durch Hartz IV, Pornokonsum und Computerspiele. In der virtuellen Welt war er Clanchef von 64 Mitspielern, sagt er. Ein Computerkommandant, der vielleicht auch mal in der realen Welt Macht spüren wollte.
Insgesamt gibt es 6 Verhandlungstage. An keinem einzigen sind die Eltern von Lisa dabei. Rechtsanwalt Roland Weber, seit 2012 Opferbeauftragter des Landes Berlin, vertritt die Nebenklage und damit die Interessen der Eltern vor Gericht.
Meine Mandanten, die trauen sich das auch nicht zu. Sie sagen, sie können diesen Menschen nicht sehen. Der Täter hat hier, sofern der Angeklagte der Täter ist, und davon gehe ich aus, ja nicht nur das Mädchen auf dem Gewissen, er hat die ganze Familie zerstört.
Vor Gericht wiederholt der Angeklagte seine Version des Tatablaufs. Ja, er habe Lisa getötet, aber das sei keine Absicht gewesen. Er habe sich lediglich auf ihren Hals abgestützt. Es war alles ein Unfall.
Also wieder nur ein Teilgeständnis. Auch wenn die Beweislast erdrückend ist, er will offenbar keine Verantwortung für seine Tat übernehmen. Sein Verteidiger Eckhard Fleischmann beschreibt Michael und sein Motiv so.
Er ist sehr schlicht konstruiert und Empathie ist bei ihm ein Charakterzug, der sehr, sehr schwierig für ihn, glaube ich, ist von seiner ganzen Wesensart her. Er hat gesagt, er war an dem Mädchen interessiert, sie ähnelte seiner Ex-Freundin und so, dass er nicht den Mut gehabt hat, sie anzusprechen, sodass es dann zu dieser Tat gekommen ist.
Auch wenn es kaum einen Zweifel an der Schuld des Angeklagten gibt, muss das Gericht in der Hauptverhandlung zwei wichtige Fragen klären. Nämlich erstens, war es wirklich Mord oder nur Totschlag? Und zweitens, gibt es vielleicht eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten? Er hatte ja kognitive Schwierigkeiten, eine Lernbehinderung und hatte zeitweise in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet. War ihm also hundertprozentig bewusst, was er da tat?
Michael wird deshalb von einem psychiatrischen Sachverständigen untersucht. Auch sein Leben in der Online-Welt wird dabei berücksichtigt. Wir haben ja schon erzählt, dass er in der Online-Spielewelt einen eigenen Clan hatte und in der Lage war, eine Vielzahl von Menschen anzuführen und anzuleiten. Und durchaus auch komplexe Sachverhalte konnte er bewältigen. Er war offenbar gar nicht so unselbstständig, wie es zuerst schien.
Obwohl er im Prinzip keinen Schulabschluss hatte, konnte er PCs reparieren, auch im bekannten Freundeskreis. Und zusammen mit seinem Vater frönte er dem Spiel mit selbstgebastelten Automodellen, die Benzinmotoren hatten und mit denen er auf Parkplätzen gefahren ist. Und diese Modelle hat er selber zusammengebaut, betrieben. Und ja, das erforderte auch ein erhebliches technisches Geschick.
Der Angeklagte ist zwar beruflich immer wieder gescheitert, kann aber bei allem, was nicht nach Arbeit aussieht, durchaus anspruchsvolle Tätigkeiten erledigen. Entsprechend fällt dann auch das Gutachten des Experten aus. Der Angeklagte leide unter einer intellektuellen Minderbegabung, sei aber keinesfalls schwachsinnig. Das bedeutet, Michael war zur Tatzeit voll schuldfähig.
Bleibt die Frage nach den Mordmerkmalen. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage gleich drei genannt: Heimtücke, Verdeckung einer Straftat und Befriedigung des Geschlechtstriebes. Hat er also getötet, um einen Trieb zu befriedigen? Das Gericht sieht das offenbar nicht so.
Er wollte die Vergewaltigung, aber er wollte nicht den Mord. Der Tötungsvorsatz wurde von ihm nach den Urteilsfeststellungen erst in dem Augenblick gefasst, als er gesehen hat, dass die Vergewaltigung gescheitert war und ihm klar wurde, er muss jetzt befürchten, sich wegen dieses Vergewaltigungsversuchs verantworten zu müssen.
Das heißt, es ging ihm nicht um den Mord als solchen, das verschaffte ihm keine Befriedigung. Er wollte Lisa vergewaltigen, ja, das klappte aber nicht, weil er schlichtweg keine Erektion bekam. Aber dann merkte er, er muss Lisa töten, weil sie ihn sonst später bei der Polizei anzeigen und beschreiben könnte. Das wäre dann Verdeckung einer Straftat als Mordmerkmal.
Und auch beim Mordmerkmal Heimtücke stimmte das Gericht der Anklage dann zu. Michael verfolgte Lisa, ohne dass sie etwas davon mitbekam. Er überfiel sie nachts überraschend von hinten. Er nutzte also ganz bewusst ihre Arg- und Wehrlosigkeit aus. Lisa ahnte ja überhaupt nicht, in welcher Gefahr sie war.
Also klar, es war Mord, belegt durch zwei Mordmerkmale. Blieb noch die besondere Schwere der Schuld. Auch dafür hatte Staatsanwalt Reinhard Albers plädiert. Er wollte, dass der Angeklagte bei einem Mordurteil nicht schon nach 15 Jahren Haft auf Bewährung entlassen werden kann.
Ich war hier der Überzeugung, dass auch aufgrund der schweren Auswirkungen auf die Familie des Opfers sich hier um einen Fall handelt, der deutlich heraussticht gegenüber anderen Tötungsdelikten. Und die Kammer hat dann sich in Übereinstimmung mit der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung hat dann festgestellt, dass hier aber zu berücksichtigen ist, dass der Angeklagte vorher noch nicht sich strafbar gemacht hatte, dass er sich selber gestellt hatte, dass er durch seine Angaben zumindest die Tataufklärung erleichtert hat, auch wenn er jetzt kein echtes Geständnis abgelegt hat.
Das heißt also, eine besondere Schwere der Schuld wurde vom Gericht nicht anerkannt. Aber es gab ein klares Urteil. Am 10. Dezember 2015 wurde der Angeklagte wegen Mordes in Tateinheit mit versuchter Vergewaltigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Unser letzter Gedanke heute soll Lisa gelten, die nach ihrem erfolgreichen Abitur gerade dabei war, aufzubrechen in eine neue Welt, Studium, Familie, Kinder. All das bleibt ihr nun verwehrt. All das wird es nicht geben.
Kein noch so hartes Urteil kann ja irgendwas wieder gut machen in so einem Fall. Hier wurde ein Leben zerstört, ein Lebenstraum, auch für Lisas Familie und Freunde und das für immer.
Auf dem Schulhof ihres Gymnasiums wurde damals ein Ginkgo-Baum gepflanzt. Lehrer und Mitschüler haben dazu folgenden Text geschrieben. Der Gedanke, dass wir dich verloren haben, übersteigt alles für uns Vorstellbare. Dein wunderbares Wesen jedoch, dein Lächeln und deine Liebenswürdigkeit werden uns bleiben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Nächsten Sonntag gibt es hier Crime History. Und Neues von uns dann in 14 Tagen.
Und da geht es um den Tod von Jochen Strecker, ein bekannter Partyveranstalter und Promi-Wirt in Berlin. Viele nannten ihn den Disco-König. Im März 2013 wird er tot im Bad seiner Wohnung gefunden. Wem kam er in die Quere? Mehr dazu in 2 Wochen.
Jetzt noch eine Empfehlung von uns, diesmal für eine Hörspielserie, Hologrammatica. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Welt voller Hologramme und austauschbarer Körper. Eine Welt, in der man seine Identität wechseln kann wie ein Paar Schuhe.
Genau hier beginnt Hologrammatica, die neue Thriller-Serie von Deutschlandfunk, basierend auf dem Bestseller von Tom Hillenbrand. Wir befinden uns in London im Jahr 2088. Die Welt ist nach Klimakatastrophen und der zunehmenden Bedrohung durch KI aus dem Gleichgewicht geraten.
Und mittendrin ist Privatdetektiv Galahad Singh. Er bekommt den Auftrag, die vermisste Programmiererin Juliette Perrot zu finden. Doch schnell merkt er, dass dieser Fall größer ist, als er dachte. Die verschwundene Computerexpertin war für die Verschlüsselung digitaler Gehirne zuständig und einem großen Geheimnis auf der Spur.
Hologrammatica finden Sie kostenlos in der Deutschlandfunk-App und natürlich bei ARD Sounds.
Genauso wie uns, wie im Visier. Uns gibt es ja auch als Videoformat bei YouTube und Spotify. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Schön, dass Sie bei uns waren. Und ein Gedanke darf gerade heute bei diesem Fall nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion Jörg Simon. Manuskript Armin Göbel. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.